Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Erst brannte das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, dann kamen die Asylsuchenden vom Regen in die Traufe, als das neue Zeltcamp unter Wasser stand. Viele Flüchtlinge sind menschenunwürdigen Bedingungen auf der Flucht und in der Fremde ausgesetzt und sie alle haben ihre Heimat verloren. In Guatemala sind rund 3000 Menschen aus Honduras auf dem Weg nach Mexiko und der syrische Bürgerkrieg treibt nach wie vor Menschen in die Flucht. Das Thema Exil ist hochaktuell und durchzieht auch die deutsche Geschichte. Darauf reagiert jetzt auch die Museumslandschaft. So plant Berlin in den kommenden Jahren den Bau eines Exilmuseums. Und im Sommer 2021 soll das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung im früheren Deutschlandhaus eröffnet werden. Isabel Fanrich-Lautenschläger berichtet über neue Ansätze in der Exilforschung und wie Museumsmacher ihren Besuchern Exilerfahrungen nahebringen möchten.
Ich habe kein Heimatland, ich habe niemand auf der Welt.
Gewiss, es bleibt dasselbe, sage ich nun Land statt Land, sage ich für Heimat Homeland und Poem für Gedicht. Gewiss, ich bin sehr happy, doch glücklich bin ich nicht.
Schrieb die deutschsprachige Dichterin Mascha Kaleko, die 1938 mit ihrer Familie vor den Nazis floh und in die USA emigrierte. Diese Zeilen könnten auf ganz neuartige Weise in dem in Berlin geplanten Exilmuseum gewürdigt werden, sagt Gründungsdirektor Professor Christoph Stölzel.
Mascha Kaleko gibt es ein paar Fotos, nicht viel. Und diese unglaublichen Verse. Ich kann mir auch vorstellen, ich sitze da im Dunkeln und schaue auf dieses Gesicht und höre mir 20 Minuten Verse an. Also das ist ganz offen. Wir wollen ganz frei sein, jenseits der Trampelpfade, die man bisher in der Museumsdidaktik gegangen ist.
Hinter der Portalruine des früheren Anhalter Bahnhofs soll in den kommenden Jahren ein breiter, mehrstöckiger Riegel mit bogenförmig geschwungener Fassade entstehen. Ein symbolträchtiger Ort, weil während des Nationalsozialismus von hier aus Menschen in andere Länder flohen oder deportiert wurden. Den Anstoß für das geplante Exilmuseum lieferte 2011 die Schriftstellerin Hertha Müller. 1987 als Angehörige der deutschen Minderheit der Banater-Schwaben aus dem kommunistischen Rumänien in die Bundesrepublik ausgereist, setzte sie sich in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel für ein Museum des Exils ein.
Nirgends in diesem Land gibt es einen Ort, an dem man den Inhalt des Wortes Exil an einzelnen Schicksalen entlang darstellen kann. Das Risiko der Flucht, das verstörte Leben im Exil, Fremdheit, Angst und Heimweh. In einem Exilmuseum könnten sich die jüngeren Deutschen ein Bild machen. Es wäre Erziehung zur Anteilnahme.
Nicht zuletzt die große Fluchtbewegung 2015 hat dazu beigetragen, dass das Thema Exil oder Zwangsmigration zunehmend Einzug in museale Stätten hält. Allerdings will das neue Exilmuseum seinen Schwerpunkt auf die Lebensgeschichte von Menschen setzen, die zwischen 1933 und 1945 aus Nazi-Deutschland fliehen mussten bzw. verfolgt oder vertrieben wurden. Ziel ist laut Stölzel die größtmögliche Nahsicht auf Biografien so bekannter Persönlichkeiten wie Thomas Mann, Anne Frank oder Marlene Dietrich. Aber auch die Exilerfahrungen unbekannter Frauen und Männer, alter und junger Menschen mit unterschiedlichen Berufen, sollen medial etwa im Bioskop, einem Rundkino mit 180-Grad-Leinwand, inszeniert werden.
Es sind ja 500.000 Namen, die man kennt, von denen wir nur einen Bruchteil im Museum dann lebendig werden lassen können. Jemand ging über Frankreich und die Niederlande nach Großbritannien und wurde dann in Kalifornien Professor. Was in diesen 4 Jahren an entsetzlichen Fastuntergang, was da passiert ist als Exilerlebnis, das kann man gar nicht in den paar Worten fassen.
Mithilfe großformatiger Medieninstallationen mit Collagen aus Fotografie, Film und Ton hofft die Kuratorin Cornelia Vossen, insbesondere auch ein junges Publikum für die universellen Erfahrungen des Exils zu interessieren.
Zum Beispiel Warten, Passidentität, Leben in der Fremde, Abschied. Immer entlang dem Weg des Exils kann der Besucher oder die Besucherin in so ein Kabinett hineingehen. Das wird jedes Mal szenografisch überraschend neu und anders gestaltet sein, passend zu dem Motiv. Und man kann dann Exilzitate von Autoren damals, die diese Erfahrung zum Beispiel des Wartens in Ämtern auf den lebensnotwendigen Stempel, um ausreisen zu können. Um solche Erfahrungen geht es dabei.
Der Schriftsteller Theodor Balk, 1935. Die Frist, die man mir gibt, Frankreich zu verlassen, sind 5 Tage. Ich besitze keinen Pass. Ich besitze kein Visum für ein anderes Land. Ich besitze auch kein Geld.
Exil definieren die Ausstellungsmacher als das Verlassenmüssen eines Landes im Zustand des Verfolgtseins, damals und heute. Um Menschen, die aus einem Leben in Armut oder in einer umweltgeschädigten Region fliehen, soll es im neuen Exilmuseum nicht gehen. Warum erst jetzt ein Museum, wo doch die Wissenschaft vom vergangenen Jahrhundert als einem Jahrhundert des Exils spricht, zumal das Thema so aktuell ist? Der Historiker und frühere Direktor des Deutschen Historischen Museums, Christoph Stölzel.
Das Thema insgesamt war politisch in den späten 40ern, 50er, 60ern den Deutschen nicht angenehm. Also das Thema ist versunken und dann, als dieser riesige Erschrecken der Deutschen über den Holocaust kam, beginnend mit dem Frankfurter Prozess und dann mit der amerikanischen Fernsehserie, war das Exil verdunkelt aus guten Gründen, neben dem Erschrecken über dieses Unvorstellbare, was der Massenmord gewesen war.
Cornelia Vossen.
Ich glaube, die Exilanten hatten einfach auch keine Lobby. Die waren ja weg. Und von daher musste ich das, glaube ich, erst wieder bilden. Und ich denke schon, dass es auch tatsächlich was mit der Tatsache zu tun hat, dass Migration einfach jetzt ein großes Thema geworden ist. Und man natürlich in der Geschichte sucht nach Beispielen, die vielleicht auch Leitlinien mit an die Hand geben können. Das heißt, dieser Brückenschlag, diese Kenntnis über die Vergangenheit hilft auch, gewisse Antworten auf Fragen der Gegenwart zu finden.
Die Forschung hat sich bereits viel eher mit dem Exil beschäftigt, wenn auch zögerlich. In der frühen Nachkriegszeit hätten zunächst die Exilierten selbst Überblicksdarstellungen und Sammlungen literarischer Exiltexte geliefert, sagt Dr. Silvia Asmus. Sie leitet das Deutsche Exilarchiv 1933 bis 1945, das seit 1949 an der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main Publikationen und Nachlässe sammelt.
Danach gab es eine ganz lange Phase bis in die 60er Jahre hinein, in der man eigentlich vom Beschweigen sprechen kann. Da stand im Fokus eher die Aufarbeitung militärischer Widerstand, kirchlicher Widerstand, aber das Exil spielte eigentlich keine Rolle. Und es waren dann außeruniversitäre Einrichtungen, und dazu gehörte damals eben auch schon das Exilarchiv, die so ein bisschen angeregt haben, das systematischer zu beforschen.
Nachdem Historiker und Literaturwissenschaftler zuerst das politische Exil und die Exilliteratur in den Blick nahmen, gerieten in den 80er Jahren die jüdische Emigration, das Exil von Wissenschaftlern und das der sogenannten kleinen Leute ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dann habe es einen Bruch gegeben, so die Germanistin und Bibliothekswissenschaftlerin, die im Wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft für Exilforschung sitzt.
Die Exilforschung hat sich selber auch so ein bisschen hinterfragt. Und dann kamen ganz neue Themen auf. Und das bestimmt es eigentlich, würde ich sagen, bis heute, dass man so postkoloniale Hybriditätstheorien aufnimmt, wegkommt von der nationalen Wahrnehmung zu transnationalen, transkulturellen Phänomenen und eher fragt, was haben zum Beispiel Exilierte zu den Aufnahmeländern beigetragen oder was haben Remigranten zur deutschen Gesellschaft beigetragen, wo hat sich sozusagen eine Fremdheitserfahrung produktiv gemacht.
Silvia Asmus hat vor 2 Jahren im Exilarchiv die Dauerausstellung Exil, Erfahrung und Zeugnis eröffnet. Hier geht es klassischer zu als im geplanten Berliner Museum. Vitrinen zeigen Originale aus dem Bestand, Dokumente, Briefe, Fahrkarten aus der Zeit des Exils, auch persönliche Gegenstände wie eine handgefertigte Sackleinentasche und der symbolische Koffer sind dabei. 8 sehr unterschiedliche Biografien ziehen sich durch die Ausstellung.
Ernst Löwy, der zum Beispiel in der Exilforschung eine bekannte Persönlichkeit ist, aber ansonsten in der Gesellschaft auch nicht so bekannt ist, der als 16-Jähriger mit der Jugendalia nach Palästina gegangen ist, alleine eben ohne seine Eltern und dort erwachsen geworden ist und von dem wir einen ganz beeindruckenden Nachlass in unserer Sammlung haben, der wirklich ganz auf Detailebene deutlich macht, was das bedeutet, in der Fremde erwachsen zu werden.
Ähnlich wie im geplanten Exilmuseum am Anhalter Bahnhof in Berlin erlaubt die Frankfurter Ausstellung einen chronologischen Blick auf die Zeit vor, während und nach dem Exil. Für Silvia Asmus ist es besonders wichtig, die Vielfalt von Erfahrungen aufzufächern. Dass es das Exil nicht gibt, veranschaulichen die vielen Fragen, mit denen die Besucher konfrontiert werden.
Welche Fluchtwege gab es? Zu welchen Zeitpunkten sind Menschen gegangen? Welche Art von Unterstützung gab es? Dann gibt es ein großes Kapitel im Exil, wo wir ganz verschiedene Themen aufmachen, um einfach zu zeigen, was ist einem widerfahren auf unterschiedlichen Gebieten. Also wie ist man mit Sprache umgegangen? Konnte man seinen Beruf noch fortsetzen? Gab es kreative Impulse vielleicht durch das Exil? Gab es einen Kompetenzzugewinn? War es ein sozialer Abstieg? Wie war es in den unterschiedlichen Ländern? Was ist mit zurückgebliebenen Familienangehörigen passiert?
Ähnlich eindrucksvoll, aber ganz anders gelingt der Einblick ins Exil im virtuellen Museum Künste im Exil, einem Netzwerkprojekt, dem 37 Forschungseinrichtungen, Sammlungen und Ausstellungshäuser angehören. Silvia Asmus koordiniert das Einstellen von Objekten, Texten sowie Expertise, die teilweise miteinander verlinkt werden. Dort gelangt man unter der Rubrik Sonderausstellungen auch zu heutigen Stimmen des Exils und kann etwa der Geschichte von Mahmud Falaki lauschen. Der Schriftsteller flüchtete nach Gefängnisaufenthalt und Folter 1983 mit seiner Frau aus dem Iran. Die 11 Monate alte Tochter mussten sie zunächst zurücklassen. Mit Hilfe von Schleppern und gefälschten Papieren gelangten sie über die Türkei und die DDR in die Bundesrepublik. Er musste zunächst auf dem Friedhof und als Straßenfeger arbeiten.
Exil hat verschiedene Phasen. Am Anfang war alles Verwirrung. Man wusste nicht, ob bleibt, wie ein Reisender, der sein Pass, sein Geld, alles verloren hat. Und man wusste nicht, ob wieder zurückkehren kann und so weiter. Dann kommt diese Nostalgie. Immer denkt an meine Kindheit, Vergangenheit, alles war schön und so weiter. Das ist natürlich vieles Illusion, aber trotzdem lebt man damit. Und dann kommt diese Selbstentfremdung. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wenn ich hier bleiben soll und leben, muss ich auch versuchen, irgendwann Deutsch zu schreiben.
Wir sind ja von Exil umgeben. Auch wenn wir den Begriff Exil vielleicht nicht mehr so häufig verwenden, muss man sich eigentlich auch mal fragen, warum eigentlich nicht. Aber Migration, Wanderungsbewegungen und so, das prägt ja unsere Gesellschaft, unseren Alltag. Und Exponate, die für Künstler im Exil wichtig wären, die können eigentlich in jedem Moment auch wieder neu entstehen.
Mit einer ganz anderen Form von Zwangsmigration befasst sich aktuell die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die 2008 durch Beschluss des Deutschen Bundestags gegründet wurde. Im Sommer 2021 will sie, schräg gegenüber vom Anhalter Bahnhof und dem dort geplanten Exilmuseum, ein neues Dokumentationszentrum eröffnen. Auch hier ist die Architektur zugleich Programm. Dr. Gundula Bavendam führt als Direktorin hinter die sanierte Fassade des früheren Deutschlandhauses mitten in einen modernen Museumskubus hinein.
Man hat einen unglaublichen Raum erzeugt, wo man manchmal vielleicht auch gar nicht so genau weiß, bin ich jetzt eigentlich drinnen oder draußen? Und ein ganz wichtiges Element ist diese wunderbare Lichtfuge oben, die exakt parallel entlang der Bestandsflügel läuft und die aber das Neue zum Alten auf Abstand hält und gleichzeitig verbindet. Und das ist für uns eine ganz wichtige Geste.
Laut Stiftungsgesetz soll hier ein bundesweit relevanter Erinnerungsort entstehen zu einem lange Zeit gesellschaftspolitisch kontrovers diskutierten Thema. Der Vertreibung der Deutschen durch den von Hitler initiierten Zweiten Weltkrieg.
Das sind ungefähr 14 Millionen Menschen gewesen, die davon betroffen waren. Der größte Teil von ihnen aus den Ostgebieten, die das Deutsche Reich infolge des Zweiten Weltkriegs verloren hat. Und dann dazu noch deutsche Minderheiten aus Ostmitteleuropa und Südosteuropa, die also in Gegenden lebten, wo sie tatsächlich eine Minderheit stellten. Wie ist die Flucht verlaufen? Wie ist die Vertreibung verlaufen? Was haben die Menschen auf diesen erzwungenen Wegen erfahren? Was waren die Konsequenzen für die Lebenswege? Wie sind die Menschen mit diesen enormen Verlusterfahrungen umgegangen, wie sie machten? Nicht nur materieller, sondern auch immaterieller Art.
Das Dokumentationszentrum wird die Flucht und Vertreibung der Deutschen in zwei Zusammenhänge einordnen. Im ersten Stock geht es um die europäische Geschichte der Zwangsmigrationen im 20. Jahrhundert bis heute. Im zweiten um die deutsche Geschichte, um NS-Herrschaft, Vernichtungskrieg und Ermordung der europäischen Juden. Anhand von Einzel- und Familienschicksalen soll chronologisch und sehr konkret erzählt werden, wie die Deutschen zwischen 1945 und 1948 vertrieben und nicht zuletzt, wie sie in Deutschland integriert wurden. Der Exilbegriff sei auf sie jedenfalls nicht anwendbar, betont Gundula Bavendam.
Denn das waren ja Deutsche, denen zwar in den Ländern, aus denen sie kamen, beziehungsweise aus denen sie vertrieben wurden, dort auch die Staatsangehörigkeit aberkannt wurde, die aber nach Deutschland kamen. Das ist ja dieses Eigentümliche. Ja? Sie sind als Deutsche nach der Vertreibung in Deutschland. Insofern sind sie schon mal in einem Land, dessen Sprache sie verstehen und sprechen, aber viele Vertriebene haben Dialekte gesprochen. Es war nicht so selbstverständlich, dass man sich verstanden hat. Wir wissen ja auch heute, dass die Ankunftserfahrung keinesfalls ein Zuckerschlecken war, im Gegenteil.
Egal ob Exilanten oder Vertriebene, das Gefühl der Entwurzelung und Heimatlosigkeit dürften sie alle gekannt haben. Genau wie auch die Flüchtlinge heute.